Hey du, schön, dass du da bist. Die heutige Folge meines Podcasts unterscheidet sich ein wenig von den vorherigen Folgen aus zwei Gründen. Der erste Grund ist der, dass ich meine Folgen nicht mehr vorlese, sondern ein Gespräch mit dir führe. Mein Podcast heißt auch Im Gespräch mit der Stern, also soll das auch ein Gespräch sein. Und der zweite Grund, warum mein Podcast heute ein wenig anders ist, ist der, dass ich meine Episode in 4 Folgen aufgeteilt habe und diese werden jeweils am Freitag jede Woche erscheinen. Diesmal muss ich leider eine Triggerwarnung aussprechen. Sollten dich Themen wie Kindesmissbrauch, Selbstmord, Mordversuch, psychische und physische Gewalt triggern, dann bitte ich dich, diese ganze Folge zu überspringen oder anschließend mit jemandem, mit einer Person deines Vertrauens, darüber zu sprechen. Somit willkommen im Gespräch mit der Stern, deinem Podcast für die persönliche Entwicklung und Selbstfindung. Mein Name ist Andrea. Bevor wir das heutige Thema besprechen, mag ich darauf aufmerksam machen, dass dieser Podcast von Spenden lebt und ich für jede Unterstützung dankbar bin. Einen Link zur Spendenwebseite Ko-fi findest du in der Beschreibung und auf meiner Webseite. Du kannst mich auch auf anderen Wegen unterstützen, indem du mich abonnierst, die Folge teilst, mich deinen Verwandten und Freunden empfiehlst oder du mir auf Instagram folgst. Falls du über eine Folge mit mir sprechen möchtest, kannst du mir gerne per Mail oder auf Instagram schreiben. Du kannst mir auch deine Gedanken in die Kommentarfunktion auf Instagram mitteilen. Vielleicht entsteht dadurch eine spannende Diskussion. Alle Links hierfür findest du in der Beschreibung. Jetzt zu unserem Thema in dieser Folge. Kennst du den Begriff das innere Kind? Falls du mit dieser Betrachtungsweise noch nicht vertraut bist, möchte ich diese kurz erläutern. Die Erklärung, die ich in Wikipedia gefunden habe, ist leicht nachzuvollziehen und deshalb werde ich diese kurz vorlesen. Das innere Kind ist das Modell für eine Betrachtungsweise innerer Erlebniswelten in der Psychotherapie und der Anthroposophie. Ich denke, dass das Wort Psychotherapie jeder versteht. Anthroposophie ist vielleicht nicht so bekannt. Als Anthroposophie werden eine von Rudolf Steiner begründete, weltweit vertretene spirituelle und esoterische Weltanschauung sowie der zugehörige Ausbildungs- und Erkenntnisweg bezeichnet. Das Modell des inneren Kindes wurde durch Bücher von John Bradshaw sowie Erika Czopitsch und Margaret Pohl bekannt. Ich hoffe, dass ich das richtig ausgesprochen habe, sonst verzeiht mir bitte. Es bezeichnet und symbolisiert die im Gehirn gespeicherten Gefühle, Erinnerungen und Erfahrungen aus der eigenen Kindheit. Hierzu gehört das ganze Spektrum intensiver Gefühle wie unbändiger Freude, abgrundtiefer Schmerz, Glück und Traurigkeit, Intuition und Neugierde, Gefühle von Verlassenheit, Angst oder Wut. Das innere Kind umfasst alles innerhalb des Bereiches von Sein, Fühlen und Erleben, welches speziellen Gehirnarealen zugeordnet wird. Die Arbeit mit dem inneren Kind funktioniert nach dem Prinzip der beabsichtigten, bewussten, therapeutischen Ich-Spaltung zwischen dem beobachtenden, reflektierenden erwachsenen Ich und dem erlebten inneren Kind. Ich habe nicht vor, mich in dieser Folge mit der Betrachtung des inneren Kindes aus der Sicht der Psychologie zu beschäftigen, sondern ich verfolge eine ganz andere Spur. Ich möchte heute meine Stimme diesen Menschen geben, die ihr inneres Kind ganz tief in sich drinnen begraben haben und die darüber nicht sprechen können. Ich bin mir sicher, dass jeder von uns Menschen kennt, denen es offensichtlich nicht gut geht, aber wenn man sie fragt, wie es ihnen geht, antworten sie immer: Ach, mir geht es gut, alles ist in Ordnung. Und wenn man versucht, irgendwie tiefer zu graben oder durchzukommen, da kommt man einfach nicht durch. Da ist eine Mauer um sich herum und die lassen einem nicht reinschauen. Und es gibt auch einen guten Grund, weshalb diese Menschen so sind, wie sie sind. Sie werden oft angegriffen, sie werden oft missverstanden, man ärgert sich über sie. Aber wenn man versteht, wenn man weiß, warum manche Menschen nicht sprechen können, ja, dann kann man sich nicht mehr ärgern, weil man versteht. Und es geht nicht nur darum, dass man als Erwachsener imstande ist, über sich selbst zu sprechen, sondern es geht darum, dass man imstande ist, über sich selbst die Wahrheit zu sprechen. Das sind zwei Paar Schuhe. Viele Erwachsene sprechen schon über sich selbst, aber sie beschönigen alles, sie lassen Details aus, die ihnen unangenehm sind, die schmerzen, und diese Details, wovon man sich selbst schämt. Ich persönlich vermute, dass es ganz viele Menschen gibt, die davon betroffen sind. Besonders die Männer sind davon betroffen, natürlich auch Frauen, aber in der Mehrzahl Männer, weil sie als Kind erfahren haben, dass sie nicht weinen sollen. Ist es nicht so, dass man den Buben sagt, dass die Buben nicht weinen, dass sie stark sein müssen, dass man so etwas nicht tut? Also, ich kenne viele solche Fälle. Das ist jetzt natürlich eine kulturelle Prägung, aber hauptverantwortlich dafür, weshalb ein Kind dann später im Erwachsenenalter nicht sprechen kann über sich selbst, über eigene Probleme, über eigene Bedürfnisse, ist die Mutter. Wenn zwischen Mama und den Kindern kein Vertrauensverhältnis besteht, dann werden sich die Kinder im Erwachsenenalter schwer damit tun, sich um sich selbst zu kümmern, damit sie sich wohl in der eigenen Haut fühlen. Und über sich selbst sprechen gehört zu diesen Dingen, dass man sich wohl in der eigenen Haut fühlt. Ich möchte dir in einer Kurzform erzählen, was in so einem Kind vorgeht und was in so einem Kind vorgeht, wenn dieser Mensch erwachsen ist. Wenn du als Kind erfährst, dass du zu der eigenen Mutter kein Vertrauen aufbauen kannst, dass da keine Vertrauensbasis besteht, dann denkst du, dass die Welt so tickt. Weil das sind ja deine Eltern, das sind ja dein Vorbild. Und du wirst das in deinem Verstand so speichern, dass du kein Vertrauen da draußen finden kannst. Und dann wirst du erwachsen. Und das ist ein stiftender Gedanke. Ich kann den Menschen nicht vertrauen. Und mit diesem stiftenden Gedanken versuchst du, aus irgendeiner Situation herauszufinden. Früher oder später erlebt das jeder, dass er sich in einer Situation befindet, aus der er herausfinden möchte, und zwar aus einer Situation auf der persönlichen Ebene, die die persönliche Entwicklung betrifft. Und irgendwann einmal hat jeder seine Schmerzgrenze erreicht und versucht dann, irgendwann einmal sich Hilfe zu holen, mit jemandem darüber zu sprechen, was ihn bedrückt. Und ganz am Anfang, bei den ersten Versuchen, sucht man sich ein bestimmtes Thema aus, das nicht so schmerzt. Man versucht, sie so voranzutasten und sehen, wie die anderen auf dich reagieren. Und dann kommt die Keule. Du hast schon in meinen früheren Folgen erfahren, was der stiftende Gedanke tut und dass man eigentlich immer seinen Spiegel bekommt, dass der Gegenüber dich immer spiegelt, und dann passiert es unweigerlich, dass derjenige, dem du dein Vertrauen schenken möchtest, die Antwort auf deinen stiftenden Gedanken sein wird. Und dieser Mensch wird dir nicht zuhören. Und jetzt kommt's noch, selbst wenn du zu einem Psychologen gehst, passiert dir nämlich dasselbe. Und das möchte ich jetzt genauer erklären. Ich übe hier ganz sicher keine Kritik an unserer Psychologie oder unserem Psychologen, aber ich möchte einen Gedanken aussprechen, der sehr viel Wahrheit enthält, und darüber sollte man sich schon Gedanken machen. Unsere Psychologen sind Menschen, die die Psychologie studiert haben. Und die meisten von ihnen haben die Sachen, die du erlebt hast, niemals erlebt. Das heißt, dass sie unmöglich nachvollziehen können, wie es dir wirklich geht. Und was wirst du in diesem Falle wahrnehmen? Dass der andere dich nicht versteht. Aus meiner Sicht müsste diese Sache ganz anders ablaufen, aber bitte, das ist nur meine ganz persönliche Meinung. Aus meiner Sicht wäre es viel, viel besser, wenn die Psychologen Menschen wären, die aus einer Situation herausgefunden haben, damit sie nachvollziehen können, worüber die Patienten sprechen. Nur Menschen, die eine Erfahrung gemacht haben und die selbst die Lösung für ein Problem gefunden haben, können wirklich begreifen und verstehen, was einen anderen Menschen tatsächlich beschäftigt. Menschen, die das nur studiert haben, die haben keine Ahnung, wie sich das anfühlt. Wie sollen solche Menschen anderen Menschen helfen, die mit diesem Problem zu ihnen kommen? Das geht einfach nicht. Jetzt ist es auch so, dass du als erwachsener Mensch dann damit zu kämpfen hast, dass du niemanden findest, der dich versteht. Und was wird passieren? Der Mensch wird aufhören zu reden. So einfach ist das und so grausam. Aus diesem Grund habe ich beschlossen, dass ich dir heute meine Geschichte erzählen werde, meine Biografie. Ich möchte hier erzählen alles, was ich erlebt habe, alles, an was ich mich erinnere, mit zusätzlichen Erklärungen, mit meiner Denkweise damals, sofern ich mich erinnere, und mit gewissen Zusammenhängen, die ich als Erwachsene erkannt habe. Meine Erfahrung hat mir gezeigt, dass wenn man ein wahrhaftiges Beispiel hört, wie ein Mensch aus seiner Situation wirklich herausgefunden hat, wenn man das wirklich nachvollziehen kann, dass man sich dann trauen kann, über sich selbst auch zu reden. Und aus diesem Grund möchte ich dir meine Stimme geben, damit du weißt, du bist nicht allein, damit du weißt, dass du dich deshalb nicht schuldig fühlen musst. Denn du bist nicht schuld, dass es dir so geht, wie es dir geht. Und damit du begreifst, dass das eine traumatische Erfahrung ist, die du gemacht hast. Dass du im Grunde ein Trauma hast. Ich werde meine Geschichte damit beginnen, indem ich dir erzähle, wer ich bin und wer meine Familie ist, damit du einen Vergleich hast, damit du später, wenn du dich damit auseinandersetzen möchtest, nachvollziehen kannst, welche Fakten wichtig sind, was man betrachten muss, was man beachten muss, damit man die eigene Geschichte auflösen kann. Ich bin 1971 in Kroatien auf die Welt gekommen, in einer Stadt in Slawonien, in Osijek. Das ist eine Stadt mit ca. 140.000 Einwohnern, zumindest damals, wo ich dort gelebt habe, hat es so viele Einwohner gegeben. Der Richtigkeit halber, ich bin damals in Jugoslawien auf die Welt gekommen, aber nachdem das Land auseinandergefallen ist und die Republiken sich selbstständig erklärt haben, bin ich jetzt eine Kroatin. Mein Vater ist 1943, also während des Zweiten Weltkrieges, auf die Welt gekommen. Er ist reiner Kroate. Seine Mutter ist in einem kleinen Dorf in sehr ärmlichen Verhältnissen auf die Welt gekommen. Und sie hatte, glaube ich, nur Grundschule besucht. Also sie hatte sehr einfache Bildung und war im Großen und Ganzen auch eine sehr einfache Frau. Sie hat allerdings als eine sehr junge Frau, ungefähr mit 20 Jahren, ein ganz schlimmes Trauma erlebt. Sie war gemeinsam mit meinem Opa in einem Lager gehalten worden. Ich weiß nicht, ob das ein Konzentrationslager war. Ich glaube nicht, aber so genau weiß ich das leider nicht. Und sie hat mit ansehen müssen, wie die deutschen Soldaten, die sie gefangen gehalten haben, Frauen ausgewählt haben, die sie dann, Achtung, Triggerwarnung, die sie dann lebend verbrannt haben. Und meine Oma ist in der gleichen Reihe gestanden mit anderen Frauen, die sie dann ausgewählt haben. Und sie hat überlebt, aber das ist eine Sache, die sie leider nie überwunden hat, über die sie kaum mit jemandem gesprochen hat. Und sie hat mir das erzählt in einem Alter, wo ich noch sehr klein war. Ich glaube, ich war 7, 8 Jahre alt. Und das ist etwas, was mich furchtbar erschreckt hat. Ja, mein Opa war hingegen ein sehr gebildeter Mann. Ich habe das nicht genau, ob und was er studiert hat, ich glaube schon, aber so genau weiß ich das leider nicht mehr. Er hat gemeinsam mit einem Freund eine Firma gegründet, aber diese Firmen haben in Kroatien oder in früheren Jugoslawien dem Staat angehört. Er war quasi der Mitbegründer und der Direktor, war viel unterwegs, hat die Welt gesehen, war sehr offen für alles und ja, er war eben viel unterwegs und kaum zu Hause. Und meine Oma hat allein gelebt, hat 2 Kinder großgezogen und da ist leider einiges schief gegangen, weil mein Opa war am Wochenende zu Hause und naja, meine Oma hat sie dann beschwert und hat erzählt, was die Kinder alles angestellt haben. Und mein Opa hat dann die Kinder geschlagen, wenn sie nicht brav waren. Ja. Die Geschichte meiner Mutter ist ein bisschen anders. Ihr Papa ist ein deutscher Jude gewesen, der aus Deutschland geflohen ist über Polen und Ungarn bis nach Jugoslawien. In Polen hat er seine zukünftige Frau kennengelernt, die polnisch-ungarischer Abstammung war. Und die sind dann gemeinsam bis nach Jugoslawien gewandert. Und dort haben sie dann ca. 50 Kilometer von Osijek ein Häuschen gekauft und haben dort gelebt. Leider waren die Großeltern, mütterlicherseits meine Großeltern, sehr, sehr arm. Sie haben auch im Zweiten Weltkrieg sehr unter dem Krieg gelitten. Vor allem deshalb, weil mein Großvater ein Deutscher war. Laut meiner Mutter ist ihr Papa ein herzensguter Mensch gewesen. Aber leider hat er wiederum zweimal erleben müssen, dass man ihn fast erschossen hat. Und er hat sich dann zum Schluss das Leben genommen, indem er in einen Brunnen gesprungen ist. Das hat er zwar überlebt, aber danach ist er an der Lungenentzündung gestorben. Meine Mutter war eigentlich ein Nachzügler. Sie ist später auf die Welt gekommen, wo ihre Mama schon ein bisschen älter war. Sie hat zuerst zwei Kinder gehabt, eine Tochter und einen Sohn. Aber der Sohn ist, ich glaube, mit 8 Jahren oder mit 12, das weiß ich nicht mehr so genau. Da ist er leider gestorben an Tetanus. Er ist leider auf einen rostigen Nagel gestiegen und damals hat es keine Medizin gegen Tetanus gegeben und an den Folgen ist er dann verstorben. Meine Oma war ob des Todes ihres Kindes untröstlich und sie hat sich so sehr noch einmal einen Sohn gewünscht und dann ist meine Mutter auf die Welt gekommen. Das war nicht ihr Wunschkind. Meine Oma hat ihre Enttäuschung leider an meiner Mutter sehr ausgelassen. Sie hat sie mehr oder weniger wie einen Buben behandelt. Sie hat sie auch ziemlich geschlagen und ja. In meinen Adern fließt also nicht nur kroatisches Blut, sondern auch deutsch-jüdisches, ungarisches und polnisches. Und diese Tatsache hat aus mir einen Menschen gemacht, der mehr oder weniger alle Menschen liebt. Mir war deshalb die Staatsangehörigkeit eines Menschen nie so wichtig. Ich bin an der Grenze zu Serbien aufgewachsen und es ist ja bekannt, dass es da einen Krieg gegeben hat und dass die Serben und die Kroaten nicht miteinander konnten. Aber ich habe so viele Freunde serbischer Abstammung gehabt, dass ich sie nicht deshalb, nur weil sie Serben sind, nicht mehr gern haben wollte. Also das ging überhaupt nicht. Diese Fakten aus einer Biografie sind sehr wichtig, vor allem die eigene Herkunft, weil sich sehr viele Menschen ob der Herkunft im Grunde schämen und nicht gerne darüber sprechen, woher sie stammen. Und das ist nicht gut. Das erzeugt in einem anderen Menschen das Gefühl, dass man etwas verbergen möchte. Und in so einem Fall sendet man wirklich sehr, sehr falsch. Es gibt keinen Grund, warum man sich für die eigene Herkunft schämen soll, weil man sich das Leben nicht bewusst selbst ausgesucht hat und gesagt hat, naja, ich möchte halt dort aufwachsen, da taugt es mir oder, naja, da sucht man sich nicht selber aus. Ich persönlich finde es sehr nützlich und sogar genial, dass ich so viele verschiedene Denkweisen zusammengerafft habe und eine Familie gegründet habe. Ich weiß von meiner Mutter, dass auch sie in sehr ärmlichen Verhältnissen gelebt hat, dass sie den frühen Tod ihres Vaters, sie war damals 16 Jahre, nie wirklich verkraftet hat und sie ist schon mit 16 Jahren von zu Hause weggegangen und hat dann in Osijek studiert. Also haben meine Eltern nicht nur den Zweiten Weltkrieg erlebt, sondern sie sind zwei Personen aus zwei völlig verschiedenen kulturellen Kreisen. Ich muss ehrlich gestehen, dass ich heute nicht ganz begreifen kann, wie sich so zwei verschiedene Menschen haben finden können. Mein Vater war nicht besonders gebildet. Ich habe keine Ahnung, welchen Schulabschluss er gehabt hat. Aber ich glaube nicht einmal, dass er maturiert hat. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur eines, der Mann hat nie gelesen. Meine Mutter hat hingegen studiert. Sie hat ihr Studium nicht ganz abgeschlossen. Ich glaube, ein Jahr hat ihr gefehlt. Und ich habe auch keine Ahnung, warum sie ihr Studium abgebrochen hat. Aber sie war im Gegensatz zu meinem Vater sehr gebildet und hat immer sehr viel gelesen. Ich bin circa 2 Monate zu früh auf die Welt gekommen, in einer Zeit, wo die Frühgeborenen eine sehr geringe Überlebenschance gehabt haben. Ich war sehr klein bei der Geburt. Ich wog nicht einmal 2 Kilo und ich musste 3 Monate im Krankenhaus verbringen, in einem Inkubator. Dadurch, dass ich damals zusätzlich zu der Frühgeburt auch noch die Gelbsucht bekommen habe, sind meine Überlebenschancen relativ gering gewesen und meine Mutter hat, sie hat mit mir abgeschlossen. Sie hat geglaubt, dass ich nicht überleben werde und ich war, die ersten 3 Monate fast ganz allein. Man kann jetzt fast glauben, ich war so ein winziges Baby, das habe ich gar nicht wahrgenommen, was da um mich herum passiert. Aber genau diese Tatsache, dass diese Bindung zu meiner Mutter nicht da war und auch später sich nie entwickelt hat und dass ich eben allein in diesem Brutkasten war, hat sehr große Folgen auf mein Leben gehabt. Dazu werde ich später noch kommen. Einige Fakten weiß ich aus Erzählungen und die anderen weiß ich aus Erinnerungen. Ich habe mich zumindest an bestimmte Gefühle erinnert, sogar aus der damaligen Zeit, weil ich erkannt habe, dass ich im Erwachsenenalter dieses Gefühl noch immer in mir selbst trage. In diesem Krankenhaus hat ein sehr engagierter Arzt gearbeitet, der die kleinen Babys irrsinnig gern gehabt hat und er hat sich wahnsinnig angestrengt und alles versucht zu tun, um die Babys zu retten. Man darf nicht vergessen, er hat auch zusehen müssen, wie viele Babys sterben. Das ist für einen Menschen sicher nicht angenehm gewesen. Aber er hat aus dem wirklich das Beste gemacht und hat um jedes Babyleben gekämpft, wie ein Löwe. Und dieser Mann hat mein Leben gerettet. Ich habe überlebt und nach 3 Monaten im Krankenhaus hat er mich als lebensfähig meinen Eltern übergeben. Mein kleiner winziger Verstand hat aus dieser Geschichte eine ganz eigene Geschichte konstruiert. In diesem Alter kann man natürlich nicht sprechen, man kann sich nicht mitteilen, man kann das nicht verstehen. Und meine Mutter hat über diese Zeit fast nie gesprochen. Vielleicht nur 2 oder 3 Mal, wo sie mir gesagt hat, dass sie glaubt, dass diese Zeit, wo ich so allein war und sie mit mir abgeschlossen hat, die Verbindung zwischen uns kaputt gemacht hat. Diese Verbindung ist ja eigentlich nicht entstanden. Später habe ich dann begriffen, dass ich irgendwie aus der Zeit komplett falsche Schlüsse gezogen habe, und der Meinung war, dass ich eben nicht lebensfähig bin, weil die Familie, der ich dann übergeben worden bin, mich ziemlich misshandelt hat. Meine Familie ist dann, nachdem ich aus dem Krankenhaus entlassen worden bin, nach Österreich ausgewandert. Wir haben zuerst in Wien gelebt und danach in Salzburg. Leider ist da die zweite Trennung passiert, nachdem meine Eltern haben arbeiten müssen und ich noch so klein war, haben sie, nachdem sie von Wien nach Salzburg umgesiedelt sind, beschlossen, mich wieder zu meiner Oma zu bringen. Also sie haben mich wieder nach Kroatien gebracht, in die Obhut meiner Großeltern. Das waren die Eltern von meinem Papa. Das heißt, das waren die 2 Menschen, die sich in diesem Lager kennengelernt haben, wo meine Oma diese schlimme Sache erlebt hat. Sie war aufgrund dessen ihr Leben lang depressiv Aber sowohl der Großvater als auch die Großmutter haben sich wirklich sehr, sehr viel Mühe gegeben, sich gut um mich zu kümmern. Das muss dermaßen prägend gewesen sein, weil ich eine Erinnerung gespeichert habe aus dieser Zeit, die so wunderschön war. In meiner letzten Folge habe ich erzählt, dass meine Eltern mit mir nicht gekuschelt haben und mir ganz wenig Zuneigung, wenn überhaupt, entgegengebracht haben. Aber meine Großeltern haben sich sehr viel mit mir beschäftigt und sie haben mir die Liebe gegeben, die ich von meinen Eltern nicht bekommen habe. Ich kann mich sogar heute noch mit 50 Jahren an eine Situation erinnern aus der damaligen Zeit, wo ich dieses eine Jahr bei meinen Großeltern gewesen bin, wo ich auf dem Schoß von meinem Opa gesessen bin und mein Onkel hat ein Eigelb genommen und mit ein bisschen Zucker vermischt und das hat er ganz schaumig geschlagen und dann hat er so kleine Flugzeuge gemacht mit der Hand und hat mich auf diese Art und Weise gefüttert und ich habe so viel gelacht. Und dieses Bild ist noch immer in mir drinnen, wie eingebrannt. Und ich glaube, dass genau dieses Bild und all das, was ich damals mit meinen Großeltern und der Tante und dem Onkel erlebt habe, dass mich das so stark geprägt habe und den Wunsch in mir aufrechterhalten hat, dass ich das einmal leben möchte. Ich glaube, dass dieses Detail enorm wichtig ist, um bestimmte Sachen in der menschlichen Psyche zu begreifen. Ich höre mir gerne Podcasts an und manche Podcasts über Menschen, die schlimme Sachen angerichtet haben, die gemordet haben und so weiter. Und es gibt Podcasts, die sich sehr mit den Tätern auseinandersetzen und gewisse Dinge, die ich dort gehört habe, haben mich zum Nachdenken gebracht. Es geht nicht darum, dass ich irgendeinen Täter jetzt verteidigen möchte, obwohl es im Grunde keine Täter und keine Opfer gibt. Aber es gibt Menschen eben, die schlimme Sachen machen und die töten. Und wenn man versteht, was diesen Menschen gefehlt hat, warum sie zu solchen Monstern geworden sind, kann man präventiv eine Arbeit leisten, damit zukünftige Generationen solche Dinge nicht erleben müssen. Und ich glaube, dass Menschen, die in der Kindheit schwerst misshandelt worden sind und kein so schönes Bild in sich drinnen gespeichert haben, keine Großeltern oder Verwandte gehabt haben, die nett zu ihnen gewesen sind, auch nicht gute Menschen als Erwachsene werden können. Aber das ist nur ein Detail am Rande und damit kann sich in der Zukunft die Psychologie beschäftigen. Ich war damals 8 Monate alt, wo ich zum zweiten Mal von meinen Eltern getrennt worden bin und bis zum 18. Lebensmonat habe ich die Zeit in Kroatien bei meinen Großeltern verbracht. Diesmal war ich doch ein bisschen älter und ich habe da mit der Zeit angefangen, meine Großeltern als meine Eltern wahrzunehmen. Und dann ist die Zeit gekommen, wo ich wieder einmal Abschied nehmen musste und meine Großeltern haben mich dann nach Salzburg gebracht. Wir sind damals mit dem Zug gefahren und da ist wieder einmal so ein prägendes Bild entstanden, an das ich mich erinnern kann, eben mit 18 Monaten. Mich haben meine Mutter und mein Bruder vom Bahnhof abgeholt und meine Oma hat fürchterlich geweint bei dieser Trennung und ich sehe noch immer das Bild, wie sie im Zug drinnen ist und aus dem Fenster schaut und winkt und weint. und der Zug verschwindet hinter einer Kurve. Und mit diesen Worten werde ich mich für heute verabschieden. Vielen Dank für das Zuhören. Den zweiten Teil dieser Episode gibt es dann nächsten Freitag. Habe eine schöne Woche. Bis dann. Ciao.